Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Martin Zagatta. Willkommen an einem Tag, an dem der Bericht eines Whistleblowers die Vorwürfe gegen US-Präsident Trump noch weiter untermauert. Aussagen, die eigentlich geheim gehalten werden sollten und dem geplanten Amtsenthebungsverfahren noch weiteren Schub geben. Darüber berichten wir gleich. Weitere Themen in dieser Stunde bis Mitternacht. Die Stasi-Unterlagenbehörde wird aufgelöst. Im Streit um das von der Großen Koalition vorgelegte Klimapaket zeichnet sich keine Annäherung ab und die katholische Kirche bewegt sich bei der Entschädigung von Missbrauchsopfern. Außerdem würdigen wir Jacques Chirac, den früheren französischen Präsidenten, der jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Doch damit nach Washington, wo der heute öffentlich gemachte Bericht eines Whistleblowers den Vorwurf erhärtet, US-Präsident Trump habe den ukrainischen Präsidenten gedrängt, sich zu seinen Gunsten in den US-Wahlkampf einzumischen. Macht das jetzt ein Amtsenthebungsverfahren noch wahrscheinlicher? Martina Butler berichtet.
Schockierend und beunruhigend. Das sagen Demokraten über die Beschwerde des Whistleblowers, die heute veröffentlicht wurde. Das Dokument hat die Ukraine-Affäre ins Rollen gebracht. In dem Papier wirft ein anonymer Geheimdienstmitarbeiter dem Weißen Haus Vertuschungsversuche vor. Die wortwörtliche Mitschrift des Telefonats zwischen Trump und seinem ukrainischen Kollegen sollte vom Weißen Haus unter Verschluss gehalten werden, schreibt der Hinweisgeber. Regierungsmitarbeiter hätten sich ihm gegenüber sehr beunruhigt gezeigt über den Inhalt des Telefonats. Jackie Speer, Abgeordnete der Demokraten, ist entsetzt über das, was in der Beschwerde des Whistleblowers steht. Ich beschreibe es als explosiv. Es bleibt einem die Spucke weg. Ich konnte nicht glauben, was ich da gelesen habe. Trump hat in einem Telefonat den ukrainischen Präsidenten gebeten zu untersuchen, ob Joe Biden und dessen Sohn sich etwas hätten zu Schulden kommen lassen. Biden ist im Moment der aussichtsreichste Kandidat der Demokraten, um gegen Trump bei der Wahl anzutreten. Der US-Präsident habe die Macht seines Amtes missbraucht, ist der Whistleblower überzeugt. Die Demokraten haben am Dienstag ein Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob es hinreichend Beweise gibt, um ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Trump selbst überschlägt sich auf Twitter. Er beschuldigt die Demokraten, dass sie versuchten, die republikanische Partei zu zerstören. Alle sollten zusammenhalten. Die Vorwürfe seien ein einziger Schwindel. Er habe niemanden gedrängt oder unter Druck gesetzt.
No push, no pressure, no nothing. It's all a hoax, folks. It's all a big hoax.
Der amtierende Geheimdienstdirektor Joseph McGuire sagt heute vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses aus. Dort macht Devin Nunes von den Republikanern ganz klar, was er von den Ermittlungen der Demokraten hält.
Ich gratuliere den Demokraten zu ihrem neuen Informationskrieg gegen den US-Präsidenten, bei dem sie einmal mehr von den Medien unterstützt werden.
Einige Republikaner bremsen allerdings. John Kasich, der seit langem ein innerparteilicher Kritiker Trumps ist, sieht das Telefonat des US-Präsidenten durchaus kritisch, erklärt er auf CNN.
Es ist eine unglaubliche Sache. Das hätte er nie machen sollen. Aber worüber sind wir überrascht? Der Präsident tut und sagt Dinge, die absolut schockierend sind. Aber was er da gemacht hat, war unangemessen für einen US-Präsidenten.
Der amtierende Geheimdienstchef verteidigt bei seinen Aussagen vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses den Whistleblower.
Ich will betonen, dass ich überzeugt bin, dass der Whistleblower und der Generalinspekteur in gutem Glauben gehandelt haben. Sie haben alle Regeln und Gesetze genau befolgt.
Wer der Hinweisgeber ist, ist unbekannt. Ob die Beschwerde am Ende zu einem Amtsenthebungsverfahren führt, ist nicht klar. Die Demokraten prüfen derzeit, ob es genug Beweise gibt, um ein solch schwerwiegendes Verfahren einzuleiten. Ob es am Ende Erfolg hat, ist fraglich. Denn darüber muss der Senat entscheiden, in dem die Republikaner die Mehrheit haben.
US-Präsident Trump unter Druck. Ein Amtsenthebungsverfahren wird wahrscheinlicher. Aus Washington waren das Informationen von Martina Butler. Und damit erst einmal ins Inland, wo der Streit um die Klimapolitik nach wie vor das beherrschende Thema ist. Lange Monate hat die Große Koalition ja um ihr Klimapaket gerungen. Doch an dem, was sie dann vor knapp einer Woche ausgehandelt hat, lassen Experten seither kein gutes Haar. Vor allem der mit 10 Euro pro Tonne zu niedrig befundene CO2-Preis erregt die Gemüter. Eine strittige Debatte mit vielen kritischen Anmerkungen heute im Bundestag und nicht nur dort, wie Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Es ist das dritte Mal innerhalb von nur 2 Wochen, dass der Bundespräsident in der Klimadebatte das Wort ergreift. Immer mit dem gleichen Tenor: tut mehr für den Klimaschutz. Und angesichts der zunehmenden Konfrontation von Wissenschaft und Politik warnt Frank-Walter Steinmeier:
Jede Ungeduld ist berechtigt und Kritik ist notwendig. Und ebenfalls richtig ist, dass Deutschland, das einmal Vorreiter beim Klimaschutz bei der Entwicklung erneuerbarer Energien war, Gefahr läuft, diese Position oder was noch schlimmer wäre, den Ehrgeiz zu verlieren.
Nur wenige Stunden zuvor hatten Regierung und Opposition im Bundestag debattiert. Selten zuvor war beim Thema Klimaschutz so viel Leben im Hohen Haus.
Trauen Sie sich doch!
Es ist Maßnahmen, Maßnahmen, Maßnahmen. Mehr als 60 Maßnahmen.
Dann scheinen Sie schlicht nicht zu wissen, dass Geringverdiener von dieser Erhöhung überhaupt nichts haben.
Wir müssen uns da gegebenenfalls auch aufeinander zubewegen.
Frustrieren Sie nicht die ganzen jungen Menschen, die auf der Straße sind.
Papst Franziskus nennt es die Verteidigung der Mutter Erde.
Ich sehe jetzt schon die Schweißperlen bei Andi Scheuer, aber gut.
Den Aufschlag macht am Morgen Ralf Brinkhaus. Ausführlich lobt der Unionsfraktionschef das geplante Klimapaket und die aus seiner Sicht soziale Ausgewogenheit. Die massive Kritik von Wissenschaftlern am Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2
nehmen wir auch sehr ernst. Wir haben natürlich, wenn wir jetzt zu niedrig sind, die Möglichkeit, jedes Jahr nachzusteuern. Und das werden wir auch tun, wenn es sich reicht.
Das klingt nach Entgegenkommen, doch Brinkhaus lässt offen, wann und um wie viel die Regierung den CO2-Preis erhöhen würde, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze widerspricht und bezeichnet die Maßnahmen der Koalition als Neuanfang.
Diejenigen, die am stärksten betroffen sind, weil sie weite Wege mit dem Auto pendeln, weil sie in unsanierten Wohnungen wohnen und mit Öl heizen, die werden im Gegenzug entlastet werden durch niedrigere Strompreise, durch höhere Pendlerpauschalen und mehr Wohngeld.
Das lässt Anton Hofreiter, der Sozialdemokratin, so jedoch nicht durchgehen.
Nötig wäre ein zuverlässiger Pfad, damit die Wirtschaft auch Planungssicherheit hätte, und eine Rückgabe der Gelder über ein Energiegeld, wie Frau Schulze das auch mal vorgeschlagen hat, wo sie unsere Unterstützung hätten.
Tatsächlich hatte Svenja Schulze ursprünglich ein Energiegeld bzw. eine Klimaprämie gefordert, um Bürger beim CO2-Preis zu entlasten. Davon ist jetzt jedoch keine Rede mehr. Nur ein Grund, warum auch Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht das Klimapaket rügt und sich dabei vor allem an Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU wendet.
Sie waren es doch, die aus der Bahn eine Börsenbahn machen wollten, mit dem Ergebnis, dass ein Fünftel des Streckennetzes stillgelegt wurde und dass die Ticketpreise immer teurer wurden.
CDU-Politiker Ralf Brinkhaus verweist hingegen auf die geplanten Investitionen für die Bahn.
Das ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der deutschen Eisenbahn, was wir auf den Weg bringen werden.
Und es soll für einen millionenfachen Anstieg der Zugreisenden sorgen. Ob die Kapazitäten der Bahn dafür ausreichen, ist bislang jedoch ungeklärt. Kritik am Klimaschutzgesetz kam auch von FDP und AfD. Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung ihren Klimaschutzplan 2030 verabschieden. Und nicht wenige, auch in der Koalition, hoffen auf das Strucksche Gesetz, demnach kein Gesetzentwurf den Bundestag so verlässt, wie er eingebracht wurde.
Kritik am Klimaschutzgesetz auch von der FDP, so hieß das eben im Bericht von Barbara Schmidt-Mattern. Doch warum eigentlich, das konnte ich am Abend Lukas Köhler fragen, den Sprecher für Klimapolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Und von ihm wollte ich zunächst einmal wissen, ob er diesem Klimapaket denn überhaupt nichts Gutes abgewinnen kann.
Doch, ich glaube, es gibt 2 gute Sachen, die am Klimapaket definitiv zu nennen sind. Das eine ist, dass die Bundesregierung abgerückt ist, alles auf Elektromobilität zu setzen. Es ist klar erkennbar, dass, selbst wenn sie es nicht so in den Vordergrund rücken, auch synthetische Kraftstoffe in Zukunft eine Rolle spielen werden. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, man sieht, dass zumindest eine Diskussion in der Bundesregierung stattgefunden hat, wie eine CO2-Bepreisung funktionieren soll. Das heißt leider nicht, dass es klug ausgeführt ist, aber zumindest gab es die Debatte darüber.
Und was stört Sie am meisten, diese CO2-Bepreisung, dass die aus Ihrer Sicht nicht richtig ausgeführt wird?
Genau, also man hat leider bei der CO2-Bepreisung einen Weg gewählt, der die schlechtesten beiden Modelle miteinander verbindet oder die schlechtesten Dinge der beiden Modelle miteinander verbindet. Das eine ist, dass es kein Emissionshandel ist, weil es kein CO2-Limit gibt. Und das bräuchten wir eigentlich dringend, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Das zweite ist, dass, wenn man schon eine Steuer wählt, dann der Preis so niedrig gewählt wird, dass man sicher keine Lenkungswirkung erzielt.
Aber dieser Handel würde ja auch nur auf europäischer Ebene funktionieren. Und das hieße dann wieder, man schiebt erst einmal alles auf die lange Bank.
Nein, der Handel könnte zum einen entweder für die Sektoren Verkehr und Wärme auf nationaler Ebene eingeführt werden. Das wäre die zweitschlechteste Option. Die beste wäre, man weitet den Handel gerne auch mit einer Koalition der Willigen, also zum Beispiel Frankreich oder den Benelux-Staaten, innerhalb Europas aus. Das ging in einem halben Jahr. Wir haben einen Plan dafür vorgelegt, wie man einen Artikel der aktuellen Richtlinie dafür nutzen kann.
Aber da sagt ja jetzt die Große Koalition, dieser feste CO2-Preis, der mit 10 Euro pro Tonne da im Moment allen oder fast allen da viel zu niedrig ist, das soll ja nur ein Anfang sein und dann soll das in einen EU-Emissionshandel übergehen. Warum lehnen Sie das ab?
Der Übergang ist so gestaltet, dass er erst in 2 Wahlperioden angedacht wird. Es ist ja nicht klar, ob übergegangen wird, sondern in 2 Wahlperioden, also in 7 Jahren, soll nochmal darüber nachgedacht werden, ob man erst in ein richtiges Handelssystem einsteigt, selbst da auch noch mit Fixpreis, also mit einem Preiskorridor, der nicht die Menge begrenzt, sondern wieder nur den Preis. Und erst danach soll darüber nachgedacht werden, wie ein Handel funktionieren kann, der einen europäischen Emissionshandel aufgeht. Das ist zu lange, vor allen Dingen ist es aber auch zu ungewiss, weil nichts richtig festgeschrieben ist.
Jetzt kritisieren ja einige, die Bundesregierung habe da jetzt nicht genug Verbote, nicht genug Vorschriften mit eingebaut in das Ganze. Das müsste Ihnen doch irgendwo entgegenkommen. Gilt in der FDP Umweltpolitik und auch in der Klimapolitik da immer noch, gilt das noch so, freie Fahrt für freie Bürger?
Für uns ist zentral, dass wir ein CO2-Limit einführen. Und dieses Limit muss gekoppelt sein an das Pariser Abkommen. De facto ist das sogar das härteste Verbot in der Klimapolitik, das man finden kann. Und ich will da weiß Gott nicht in einen Verbotswettstreit einsteigen. Aber de facto wollen wir, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen werden kann, als das Budget uns vorgibt. Das heißt, alles darüber ist verboten im Ausstoß. Das bedeutet aber auch, dass danach keine weiteren Verbote notwendig sind.
Und wie wollen Sie das dann sozial gestalten? Also, dass nicht die am Ende, die das wenigste Geld haben und am stärksten belastet, dass die dann am stärksten belastet werden, also etwa durch höhere Stromkosten?
Die eine Möglichkeit zur Entlastung ist, das gesamte Steuern- und Abgabensystem selber anzupassen. Das bedeutet zum Beispiel, wir wollen die Stromsteuer senken auf das europäische Mindestmaß. Wir wollen die EEG-Umlage abschmelzen und langfristig abschaffen. Und wir wollen das Geld, was aus so einer CO2-Bepreisung übrig bleibt, dann per Rückzahlung an die Bürgerinnen und Bürger zurückerstatten, sodass am Ende ein mindestens mal Netto-Null für jeden rauskommt und keine zusätzlichen Belastungen entstehen.
Jetzt waren auch in Deutschland Hunderttausende auf den Straßen, um für schnelle Maßnahmen zu demonstrieren, für radikale Maßnahmen viele auch. Wie ernst nehmen Sie das?
Ich glaube, man muss unterscheiden in der Ernsthaftigkeit des Protestes. Der Protest selber ist absolut richtig und er fordert ja auch das Ziel ein, das wir verfolgen. Was ich allerdings kritisieren würde, ist, dass der Protest inzwischen Tendenzen annimmt, die antidemokratisch sind, in denen gesagt wird, dass die Demokratie nicht die richtige Lösungsform dafür ist, den Klimawandel zu begegnen. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, die Demokratie ist das beste System, das wir haben, auch das beste System für den Klimawandel. Ich teile die Überzeugung, dass wir schnell und präzise in der Klimapolitik handeln müssen. Da haben wir unseren Plan vorgelegt. Ich teile aber nicht den Protest an der Demokratie. Ich glaube, dass das das einzige und das beste Modell, was wir haben.
Herr Köhler, Ihr Parteichef Lindner, der beklagt jetzt, dass die Grünen mit Blockade dieses Klimapakets im Bundesrat drohen, wenn ihre Vorstellungen da nicht noch irgendwie berücksichtigt werden. Würden Sie das als FDP nicht genauso machen?
Für uns ist es wichtig, das Klimapaket zu verbessern. Wir haben der Union angeboten, den Klimakonsens strukturell, vor allen Dingen aber konstruktiv zu begleiten. Ich glaube, es gibt Verbesserungspotenzial. Ich glaube, wir können einiges rausholen. Dazu müssen wir aber in die Gespräche einsteigen. Und ich glaube, jede Partei, die seriöse Klimapolitik in Deutschland betreiben möchte, auch die Grünen, muss an einem solchen Konsens mitarbeiten. Wenn man von vornherein sagt, unsere Maximalforderungen sind nicht berücksichtigt und deswegen stimmen wir dem Ganzen nicht zu, wir möchten nicht in den Dialog eintreten, wir möchten keinen Konsens bilden, dann ist es, glaube ich, der falsche Weg. Jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam an einer besseren Option zu arbeiten.
Aber wenn Sie sich da nicht durchsetzen oder nichts erreichen, dann würden Sie ja auch nicht zustimmen im Bundesrat, nehme ich an.
Jeder Konsens basiert darauf, dass man aufeinander zugeht. Und klar ist für uns, wir wollen das Bestmögliche für das Klima rausholen. Das bedeutet, wir sind ja davon überzeugt, dass unser Modell das im Moment einzige und vor allen Dingen das sinnvollste Modell ist. Wir sehen, dass man Kompromisse erzielen kann. Und ich glaube, es ist deutlich mehr möglich als das, was dieses Klimapaket dargestellt hat. Denn im Ziel sind sich die meisten Parteien im Bundestag ja einig. Und ich glaube, da kann man dran arbeiten, vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt als eine Nacht der Verhandlung.
Lukas Köhler, Sprecher für Klimapolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Der Bundestag hat heute der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde zugestimmt. Die Geheimdienstdokumente, die zum Erbe der friedlichen Revolution in der DDR gehören, durch die Besetzung der Stasi-Archive vor 30 Jahren. Sie sollen aber weiterhin zugänglich bleiben, indem sie ins Bundesarchiv überführt werden. Eine Entscheidung, die nicht jedem gefällt, wie Wladimir Balzer berichtet.
Die AfD-Fraktion hatte vor den Abstimmungen eine Aktuelle Stunde angesetzt, in der der kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Marc Jongen, sich gegen die Überführung der Stasi-Unterlagenbehörde ins Bundesarchiv wandte.
Meine Damen und Herren, es drängt sich hier der Eindruck auf, dass der Stift angesetzt werden soll zu einem Schlussstrich unter die Aufarbeitung der Verbrechen des SED-Regimes. Nicht mit uns, nicht mit der AfD, meine Damen und Herren.
Mit einem Änderungsantrag, der die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde vollständig erhalten hätte, hatte die Partei keinen Erfolg. Was sie in der Debatte allerdings anderen Fraktionen vorwarf, war durch die neue Form der Stasi-Aufarbeitung aus Sicht der AfD eine Entsorgung der DDR-Diktaturgeschichte, Koalitionen mit der Linkspartei möglich zu machen. Unterdessen verteidigte Elisabeth Motschmann von der CDU das neue Konzept, das die Akten offen hält, aber aus Sicht der Regierungskoalition eine bessere Infrastruktur ermöglicht.
Wir wollen Kompetenz, Technik, Ressourcen bündeln, digitalisieren, archivgerecht lagern. Wir wollen ein Kompetenzzentrum in Berlin-Lichtenberg für alle Dokumente der DDR-Diktatur einrichten. Wir wollen weiterhin den Opfern gerecht werden. Der Zugang zu den Akten bleibt wie bisher erhalten, soll noch schneller und besser werden.
Thomas Hacker von der FDP stimmte dem Konzept weitestgehend zu, vermisste aber einen weitergehenden Blick auf die Zukunft der Erinnerungskultur.
Wir müssen den Blick in die Zukunft werfen und ich erwarte von der Bundesregierung eine längst überfällige, zeitgemäße Novellierung der Gedenkstättenkonzeption von 2008. Wir müssen doch nachdenken, wie wir mit den Zeitzeugen umgehen, wie wir sichern, dokumentieren, wie wir auch die neuen Medien dafür nutzen.
Simone Barrientos von der Linkspartei, die sich enthält, kritisierte die verlängerte Regelüberprüfung bis 2030 im öffentlichen Dienst.
Ich frage mich, wie die Aufarbeitung gelaufen wäre, wenn die DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürger allein darüber hätten entscheiden können. Vielleicht hätte dann auch der Gedanke an Versöhnung, an Dialog eine Rolle gespielt. Vielleicht gäbe es dann sowas wie eine Wahrheitskommission. Wir werden es nie erfahren. Die Spaltung der Gesellschaft hat ihre Ursachen auch im arroganten Umgang mit den Ostdeutschen. Und der fortlebende Generalverdacht ist nur ein Beispiel dafür.
Oben auf der Zuschauertribüne saß Roland Jahn, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, und konnte zufrieden sein. Denn sein Konzept der Überführung der Akten ins Bundesarchiv findet eine Mehrheit im Bundestag.
Jahrzehntelang hat Jacques Chirac die europäische Politik mitgeprägt. Der frühere französische Präsident ist jetzt im Alter von 86 Jahren gestorben. Ein Machtmensch, der aber das Talent hatte, auf Menschen zuzugehen, sie für sich zu gewinnen. Anke Schäfer blickt zurück auf eine außergewöhnliche Karriere, die auch ihre Tiefen hatte.
Mes chers compatriotes, je suis heureux d'être avec vous ce soir.
In seinen Neujahrsansprachen und auch sonst immer freundlich, jovial und mit jeder Faser seines Körpers Staatsmann Jacques Chirac. 12 Jahre von 1995 bis 2007 war er Frankreichs Präsident. Nachdem er zuvor fast 20 Jahre Bürgermeister von Paris gewesen war und sich bereits zweimal als Präsident beworben hatte, zog er ein in den Élysée-Palast. Dort erregt er sofort Aufsehen, als er kurz nach seinem Amtsantritt entscheidet, die Atomtests im Südpazifik auf Mururoa wieder aufzunehmen.
Naturellement, nous préférerions tous ne pas avoir à reprendre d'essais nucléaires. Malheureusement, nous les avons arrêtés un peu trop tôt.
Natürlich, sagt Chirac bedauernd, wäre es uns allen lieber, wenn wir die Atomtests nicht wieder aufnehmen müssten, aber leider haben wir sie zu früh beendet. Internationale Proteste sind die Folge. Anerkennung bekommt Chirac hingegen für seine Entscheidung im Juli 1995 als erster französischer Staatspräsident die Mitverantwortung Frankreichs an der Deportation der Juden während der Zeit der Besatzung anzuerkennen.
Les heures noires souillent à jamais notre histoire.
Diese schwarzen Stunden besudeln unsere Geschichte für immer. Sie sind eine Schande für unsere Vergangenheit. Ja, der kriminelle Wahn der Besatzer wurde, und jeder weiß das, von den Franzosen und vom französischen Staat unterstützt.
Die Sozial- und Rentenreform, die Jacques Chirac in den folgenden Jahren durchsetzen möchte, scheitert. Er sieht sich Massenprotesten gegenüber, Streiks lähmen das Land. Chirac knickt ein, zieht vieles zurück und dass diese Chance vertan wurde, wirkt bis heute nach. In der Außenpolitik zeigt er mehr Standhaftigkeit. 2003 ist er ein überzeugter Gegner des Irakkriegs. Und er sieht sich darin einig mit dem sozialdemokratischen Kanzler Gerhard Schröder. An dessen Seite setzt sich Chirac, überzeugter Kämpfer für den Dialog der Kulturen und überzeugter Europäer, auch für eine europäische Verfassung ein. 2005 aber muss der Mann mit den breiten Schultern und mit den großen Händen hinnehmen, dass die Franzosen diese Verfassung in einem Referendum ablehnen.
Le référendum sur la Constitution européenne.
Das Referendum über die europäische Verfassung hat für Frankreich eine Phase der Schwierigkeiten und der Unsicherheiten eröffnet.
Et d'incertitude.
In all diesen Jahren schon munkelt man, dass Chirac in seiner Zeit als Bürgermeister von Paris Scheinarbeitsverträge abgeschlossen habe. Erst aber nachdem seine Immunität 2007 endet, können die Ermittlungen aufgenommen werden. 2011 wird Chirac als erster Präsident der 5. Republik zu einer Gefängnisstrafe, wenn auch auf Bewährung, verurteilt, wegen Unterschlagung und Veruntreuung öffentlicher Gelder.
Anke Schäfer über den früheren französischen Präsidenten und mit den Reaktionen auf den Tod von Jacques Chirac beginnen wir jetzt um 23:31 Uhr auch unsere Kurzberichte. Marcel Wagner.
Europa hat einen ganz Großen verloren. Ich werde einen Mann vermissen, der mir zum Freund geworden ist, erklärte der frühere Bundeskanzler und langjährige Weggefährte von Jacques Chirac, Gerhard Schröder. Schröder erinnerte auch daran, dass Chirac ihn 2004 zum 60. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie eingeladen und mit Deutschland zusammen gegen den Irakkrieg eingetreten sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ verlauten, sie trauere mit der Familie und dem französischen Volk um einen großen Staatsmann und Europäer. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich bewegt und am Boden zerstört. Das Vermächtnis Chiracs für Frankreich und die EU werde immer bei uns bleiben, sagte Juncker. Russlands Präsident Wladimir Putin nannte Chirac in einem Beileidsschreiben einen weisen und weitsichtigen Staatsmann, mit dessen Namen eine ganze Ära in der Geschichte Frankreichs verbunden sei. Jacques Chirac war am Morgen im Alter von 86 Jahren in Paris verstorben. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, hatte am Mittag die Fahnen in der Stadt auf Halbmast hängen lassen. Chirac war vor seiner Präsidentschaft rund 18 Jahre lang Bürgermeister von Paris gewesen.
Offenbar ein Signal an den Iran. Die USA schicken 200 weitere Soldaten und Patriot-Raketen nach Saudi-Arabien. Martin Ganselmeier.
Für US-Verteidigungsminister Mark Esper ist es ein erster Schritt, um Saudi-Arabien gegen weitere Angriffe auf seine Ölanlagen zu schützen. Deshalb werden zu den bisher 300 US-Soldaten weitere 200 nach Saudi-Arabien geschickt. Außerdem ein Patriot-Raketenabwehrsystem und 4 Radarsysteme. Der US-Verteidigungsminister betonte, sowohl der Einsatz der zusätzlichen US-Soldaten als auch der Abwehrraketen seien defensiver Natur. US-Präsident Trump hatte sich Ende der vergangenen Woche gegen einen direkten Militärschlag gegen Iran entschieden. Stattdessen kündigte Trump an, die Sicherheit Saudi-Arabiens zu stärken. Daran sollen sich auch andere Länder beteiligen, die den Iran kritisieren, betonte Verteidigungsminister Esper. Neben der US-Regierung gehen auch Großbritannien, Frankreich und Deutschland von einer iranischen Verantwortung für die Drohnenangriffe aus. Der Iran bestreitet dies jedoch.
Im Streit um die Fortsetzung des Atomabkommens hat der iranische Präsident Rouhani derweil den Druck auf die europäischen Vertragspartner erhöht. Antje Passenheim.
Vor Journalisten, sagte Rouhani, leider zeigen die europäischen Staaten Unfähigkeit oder Unwillen, wenn es um konkrete Aktionen geht, das Abkommen umzusetzen. Für den Fall, dass die Europäer nicht zu ihren Versprechen stünden, kündigte er so wörtlich weitere Schritte an. Zudem droht Teheran damit, den wichtigen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus im Persischen Golf zu behindern. Hintergrund von Rouhanis Kritik ist das Atomabkommen. Es soll verhindern, dass der Iran eine Atombombe baut. Dafür haben die Unterzeichner Handelsschranken gegen das wirtschaftlich angeschlagene Land beseitigt. Rouhani kritisierte, Deutschland, Frankreich und Großbritannien hätten zu wenig getan, um sein Land als Handelspartner einzubinden, so wie es der Vertrag vorsieht. Nachdem die USA vergangenes Jahr aus dem Abkommen ausgestiegen waren, sind die Iraner trotz zahlreicher Bemühungen der EU-Partner weitgehend wirtschaftlich isoliert geblieben. Die drei europäischen Staaten sowie China und Russland hatten am Rande der UN-Vollversammlung in New York erklärt, dass sie weiter am Vertrag festhalten.
Das ostafrikanische Ruanda nimmt Flüchtlinge aus den höchst umstrittenen libyschen Lagern auf. Das Abkommen steht jetzt. Antje Diekanz.
Das ostafrikanische Land hat sich bereit erklärt, mehrere hundert Menschen aus den Gefangenenlagern in Libyen aufzunehmen. Es sind meist Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea oder dem Sudan, die über Nordafrika nach Europa gelangen wollten. Die Vereinten Nationen haben mit Ruanda ein Abkommen geschlossen, wonach die Flüchtlinge dort zunächst unterkommen. Sie werden für einige Zeit in einem Lager in Ruanda leben. Später sollen sie entweder in ihre Heimat zurückkehren oder in Drittländer gebracht werden. Der zuständige Minister in Ruanda sagte, dass sein Land kein Geld für die Aufnahme der Flüchtlinge bekomme. Es gehe darum, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Menschenrechtsverletzungen in Ruanda. Präsident Paul Kagame regiert mit harter Hand und lässt keine Opposition zu. Kritiker sagen darum, dass die Regierung durch die Aufnahme der Flüchtlinge ihren auch international angeschlagenen Ruf wieder aufpolieren will.
Namensschilder für Polizisten bleiben Pflicht. Das hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Von dort Silvia Stadler.
Polizeivollzugsbedienstete sind verpflichtet, an ihrer Uniform ein Namensschild oder eine Kennzeichnung zur nachträglichen Identitätsfeststellung zu tragen, wenn die jeweiligen Landesgesetze dies vorschreiben. Das Bundesverwaltungsgericht erklärte die Regelung für verfassungsgemäß. Geklagt hatten zwei Polizeibeamte aus Brandenburg. In dem Namensschild bzw. dem Kennzeichen, das bei Einsätzen in einer Hundertschaft angewendet wird, sahen sie eine Verletzung ihres Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Richter gaben ihnen teilweise recht, das Gesetz sei aber verhältnismäßig, denn die Kennzeichnung diene einer größeren Bürgernähe und Transparenz der Polizeiarbeit. Außerdem stehe auch der Gedanke im Vordergrund, eventuelle Dienstpflichtverletzungen von uniformierten Polizeibeamten leichter aufklären zu können. Die Richter folgten damit den beiden Vorinstanzen. Sie verwiesen auch auf die EU, wo es die Kennzeichnungspflicht bereits in vielen Ländern gibt, ohne dass es zu einem Anstieg unberechtigter Anschuldigungen gegen Polizeibeamte gekommen sei.
Sabine Lautenschläger, das einzige deutsche Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank, hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Dorothee Holz.
Mario Draghi hat kurz vor seinem Abschied nochmals alle Register gezogen. Der Präsident der Europäischen Zentralbank ließ die Zinsen auf historisch niedrigem Niveau, verschärfte die Strafzinsen für Banken, wenn sie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken, und legte das umstrittene Anleihekaufprogramm neu auf. Damit pumpt Mario Draghi wieder monatlich viel Geld in die Finanzmärkte. Und das ohne zeitliches Limit. Nun ist die Kritikerin von Mario Draghi, EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger, überraschend zurückgetreten. 2 Jahre vor Ende ihrer offiziellen Amtszeit. Zwar machte die Juristin, die seit 2014 im Rat und im Direktorium der Europäischen Zentralbank sitzt, keine Angaben zu den Gründen für ihren Rücktritt. Doch an der Frankfurter Börse vermuten viele Händler Uneinigkeiten mit der extrem lockeren Geldpolitik des Italieners Mario Draghi. Sabine Lautenschläger reiht sich damit ein in eine Vielzahl von Deutschen, die bei der Europäischen Zentralbank ihr Amt aufgegeben haben. Darunter auch der frühere EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark oder der ehemalige Bundesbankpräsident Axel Weber.
23 Uhr und 38 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Und von der Europäischen Zentralbank nun zur Frankfurter Börse. Dort hat der DAX heute wieder etwas fester geschlossen, wie Sebastian Schreiber berichtet.
Die Commerzbank ist mitten im Umbruch. Jede fünfte Filiale soll geschlossen und tausende Stellen abgebaut werden. Der Aufsichtsrat bestätigte am Abend die Sparpläne des Vorstands. Gleichzeitig gab es neue, schlechte Nachrichten von der Commerzbank. Das Geldhaus teilte mit, im Laufe des Jahres rechne man nicht mehr mit steigenden Erträgen. Bislang hatte die Bank eine Steigerung angepeilt. Tagesgewinner an der Frankfurter Börse war der Sportartikelhersteller Adidas. Rückenwind gab es ausgerechnet von einem Konkurrenten. Der US-Konzern Nike hatte die Börsianer mit starken Quartalszahlen beeindruckt. Ein Zeichen, dass in der Branche satte Gewinne einzufahren sind. Davon kann also auch Adidas profitieren. Im DAX ging es heute fast 3,5% nach oben. Ein gegenteiliger Effekt zeigte sich bei der Lufthansa. Die Fluglinie verlor heute fast 2,5%. Der Luftfahrtsektor litt unter einer Gewinnwarnung des Mutterkonzerns von British Airways. Keine guten Nachrichten also für die gesamte Branche. Nach 3 Tagen mit Verlusten ist der deutsche Leitindex wieder in die Gewinnzone geklettert. Neue Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China verhalf dem deutschen Aktienmarkt insgesamt zu einer leichten Erholung. Unter dem Strich gewann der DAX 54 Punkte dazu. Das Börsenbarometer stieg auf 12.288 Zähler, ein Plus von 0,4%.
Gewinne also in Frankfurt, an der Wall Street dagegen hat der Dow Jones Index nachgegeben 0,3% auf jetzt 26.891 Punkte. Der Nasdaq ebenfalls im Minus 0,6% und jetzt bei 8.030 Punkten. Und vor allem ums Geld ging es heute auch, als der Bundestag über eine bessere Bezahlung von Pflegekräften debattiert hat. Dazu haben die Abgeordneten erstmals über einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil beraten, der auf entsprechende Tarifeinigungen abzielt, höhere Löhne, notfalls aber auch mit gesetzlichen Regelungen ermöglichen will. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Für Arbeitsminister Hubertus Heil ist das heute eingebrachte Gesetz für bessere Löhne in der Pflege eine dringend notwendige Reform.
Es geht um Fachkräfte in diesem Bereich und es geht um anständige Bezahlung. Wir eröffnen damit diesem Gesetz 2 Wege. Das eine ist, dass ich die Möglichkeit bekomme, als Arbeitsminister einen Tarifvertrag, der zustande kommen muss, für die gesamte Branche allgemeinverbindlich zu erklären. Und das gilt immer noch, wo ein Tarifvertrag ist, ist die Bezahlung besser.
Aber das Kernproblem jenseits der politischen Debatte bleibt der geringe Organisationsgrad in der Branche. Nur 1/5 der Unternehmen sind überhaupt tarifgebunden. Das hat auch etwas mit der Geschichte der Pflegeberufe in Deutschland zu tun, die lange Zeit weitgehend von den karitativen Einrichtungen der Kirche organisiert wurden, die auch in Zukunft noch eine Sonderrolle behalten sollen. Und da in der Branche nach wie vor nicht wirklich erkennbar ist, dass man sich auf tarifpolitische Mindeststandards einigen will, sieht das Gesetz auch einen zweiten, härteren Schritt vor, um auf die fehlende Tarifeinheit zu reagieren.
Falls das nicht zustande kommen sollte, haben wir aber einen Plan B. Dann werden wir mit gesetzlichen Lohnuntergrenzen für bessere Löhne in Deutschland sorgen. Nicht nur für Pflegehilfskräfte, sondern auch für qualifizierte Pflegekräfte. Denn das ist das, worauf es ankommt, dass wir die Löhne jetzt tatsächlich verbessern. Und dazu sind wir entschlossen.
Sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Aber da gibt es im Bundestag einen entschiedenen Gegner, die FDP. Die Liberalen wehren sich mit Händen und Füßen gegen gesetzliche Eingriffe und Lohnuntergrenzen. Die FDP-Politikerin Nicole Westig hat zudem Zweifel, ob der Entwurf verfassungskonform ist.
Die Tarifbindung liegt nur bei 20%. Weniger als 10% Pflegende sind in Deutschland gewerkschaftlich organisiert. Und den Kirchen eine Art Vetorecht über das Verhandlungsergebnis einzuräumen, wäre ein Novum in der deutschen Tarifgeschichte.
Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände spricht von einem weiteren Angriff auf die Tarifvertragsautonomie und fordert den Bundestag auf, diesem Weg nicht zu folgen. Mit einer ganz anderen Kritik kommt die AfD um die Ecke, die den Bedarf in der Pflege als Möglichkeit zum Abbau der Arbeitslosigkeit und als Beschäftigungsprogramm für die Flüchtlinge ansieht, anstatt jetzt noch Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Aber dieses Argument will Gesundheitsminister Jens Spahn nicht gelten lassen.
Die Wahrheit ist, der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland ist so groß, dass trotz Rekordausbildung und weiteren Anstrengungen in dem Bereich ohne Fachkräfte aus dem Ausland wir ihn nicht werden decken können.
Auch deshalb möchte die Regierung die Reform umgesetzt wissen.
Pflegekräfte sollen besser entlohnt werden. Aus Berlin war das ein Bericht von Volker Findhammer. Bei der Entschädigung von kirchlichen Missbrauchsopfern gibt es Fortschritte. Die katholischen Bischöfe haben sich bei ihrer Herbsttagung in Fulda jetzt zumindest grundsätzlich für eine Weiterentwicklung des Entschädigungsmodells ausgesprochen. Dies könnte, so heißt es, knapp 1 Milliarde Euro kosten. Wie das aber genau geregelt wird und ab wann, ist immer noch unklar, so berichtet Petra Klostermann.
Zur Entschädigung der Missbrauchsopfer haben die Bischöfe 2 Alternativen ausgearbeitet. Entweder soll jeder Betroffene eine Pauschale von 300.000 Euro bekommen oder ein gestaffeltes Schmerzensgeld. Aber wie das Ganze genau gehandhabt werden und woher das Geld dafür kommen soll, ist noch unklar. Zum Abschluss der Bischofskonferenz sagte Reinhard Kardinal Marx:
Es ist keine Entscheidung gefallen. Es sind sehr viele Fragen noch offen. Rechtlicher, finanzieller Art. Aber der Wille, sich diesem Thema zu stellen, ist weiterhin da. Nur, wenn Sie genauer hinschauen in die Problematiken, auch die Diskussion, dann werden Sie hoffentlich erkennen, dass es so einfach, indem man einfach eine Summe nennt und damit dann weggeht, so einfach geht es nicht.
Mit großer Mehrheit beschlossen haben die Bischöfe aber, dass sie die Strukturreform der katholischen Kirche nun angehen wollen. Nachdem Papst Franziskus die deutschen Bischöfe vor Alleingängen gewarnt hatte, wollen die Bischöfe ihren sogenannten synodalen Weg als Anregung für die Weltkirche verstanden wissen.
Die Kirche ist ja keine Pyramide, da ist die Spitze und da sind die übrigen Außenstellen sozusagen, sondern ein Miteinander und Ineinander von Universal- und Auskirche. Und der Papst ist nicht einfach identisch mit der Universalkirche. Er ist das Fundament dafür, dass wir zusammenbleiben. Deswegen ist die Einheit mit ihm absolut substanziell.
Im Hinblick auf die Amazonas-Synode zum Klimaschutz, die demnächst in Rom stattfinden soll, machten die Bischöfe Vorschläge, wie kirchliche Einrichtungen umweltfreundlicher werden können. Sie befassten sich auch mit bioethischen Fragen wie der Organspende. Kardinal Marx sagte:
Das ist uns schon wichtig, einmal die Organspende. Da bleiben wir bei unserer Überzeugung, dass hier die Freiwilligkeit Vorrang hat, dass die Organspende ein Akt der Nächstenliebe sein kann und auch in der Regel ist und wir dazu ermutigen, aber dass das freiwillig geschehen muss.
Auch die aktuell diskutierte Frage zur Abtreibung behinderter Kinder beschäftigte die Bischöfe.
Die pränatale Diagnostik im Sinne des Bluttests, da bleibt einfach unsere Sorge, dass hier durch verschiedene Maßnahmen das behinderte Leben doch als weniger wert erscheint als ein nicht behindertes Leben. Und das kann nicht dem Menschenbild unserer Gesellschaft entsprechen, dem Christentum erst recht nicht.
Bis zur nächsten Herbstvollversammlung haben die Bischöfe noch viel zu tun.
Ursula von der Leyen, die künftige Präsidentin der Europäischen Kommission, will 26 Mitglieder in ihre Kommission berufen. Die Nominierten müssen sich allerdings noch Anhörungen in den zuständigen Ausschüssen des Europaparlaments stellen. Und da wurden jetzt 2 Kandidaten, eine Rumänin und ein Ungar, erst einmal ausgebremst wegen Interessenskonflikten, wie es heißt. Peter Kapern mit den Einzelheiten.
Sie sind noch nicht gestürzt, aber sie sind ins Straucheln geraten. Die Anwärter aus Rumänien und Ungarn für Kommissarsposten in Brüssel. Den beiden ist es nicht gelungen, die Bedenken des Rechtsausschusses des Europaparlaments wegen möglicher Interessenkonflikte auszuräumen. Deshalb blockierte der Ausschuss heute das weitere Ernennungsverfahren.
What this means for now is that the procedure is suspended, but it doesn't necessarily mean that now a new candidate automatically has to be proposed.
Das Verfahren sei damit ausgesetzt, so Mina Andrejewa, die Kommissionssprecherin. Das bedeutet aber nicht, dass Ungarn und Rumänien notwendigerweise neue Kommissarskandidaten benennen müssten. Die Rumänin Rovana Plump soll nach den Plänen der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Transportkommissarin werden. In Rumänien gibt es Korruptionsvorwürfe gegen die designierte EU-Kommissarin. Dem Rechtsausschuss des Europaparlaments musste sie, wie alle anderen Kommissarsanwärter auch, eine Erklärung über ihre finanziellen Verhältnisse vorlegen, um auszuschließen, dass sich im neuen Amt Interessenskonflikte ergeben könnten. Selbst nach einer zusätzlichen mündlichen Anhörung konnte Rovana Plump die Bedenken des Rechtsausschusses nicht ausräumen. Sie hatte in ihrer ursprünglichen Erklärung verschwiegen, dass sie von einer unbekannten Person rund 180.000 Euro als Kredit erhalten hatte, die sie an ihre Partei zur Finanzierung ihres Wahlkampfs spendete. Ebenso wenig hatte sie eine private Hypothek über 800.000 Euro angegeben. Damit ist Rovana Plumpp nicht für die Anhörung im Fachausschuss des Europaparlaments zugelassen, die in der kommenden Woche stattfinden sollte. Das gilt auch für den Ungarn László Trushani, den ehemaligen ungarischen Justizminister. Er soll Erweiterungskommissar werden. Trushani gilt als weiterer Wackelkandidat unter den Kommissarsanwärtern, weil er Justizreformen in Ungarn auf den Weg gebracht hatte, in denen die EU einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip erkannt hatte. Der Rechtsausschuss des EP war nicht zufrieden mit Trushanis Erklärungen zu seiner Tätigkeit in seiner Rechtsanwaltskanzlei, die er betrieb, als er bereits Justizminister war und zu deren Klienten auch der ungarische Staat zählte. Auch für Trushani ist damit der Weg in die obligatorische Anhörung blockiert. Nun herrscht in Brüssel erst einmal Ratlosigkeit über das weitere Verfahren. Mina Andrejewa.
Whatever is being discussed will be done in close coordination and cooperation with President-elect von der Leyen.
Was immer jetzt diskutiert werde, werde in enger Kooperation mit Ursula von der Leyen unternommen. Denkbar ist, dass die Regierungen in Budapest und Bukarest ihre Kommissarskandidaten austauschen. Oder dass die designierten Kandidaten die Bedenken des Ausschusses doch noch ausräumen. Dann allerdings stehen ihnen harte Anhörungen bevor. Schon jetzt heißt es in Brüssel, ihre endgültige Ablehnung sei sehr wahrscheinlich. Das Europaparlament hat das Recht, alle Kommissarsanwärter anzuhören und bei Bedenken abzulehnen. Am Ende wird das Parlament dann förmlich über die gesamte Kommission abstimmen.
Dass in Österreich am kommenden Sonntag ein neues Parlament gewählt wird, geht auf das Ibiza-Video zurück, das Heinz-Christian Strache, den Vizekanzler und langjährigen FPÖ-Chef, zum Rücktritt gezwungen hat. Jetzt, wenige Tage vor der Wahl, ist bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft in Wien gegen Strache ermittelt. Der FPÖ-Politiker soll versucht haben, so der Vorwurf, private Ausgaben über seine Partei abzurechnen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben gegen den ehemaligen FPÖ-Vorsitzenden und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wegen des Verdachts der Untreue. Wie es in einer schriftlichen Mitteilung der Behörde am Donnerstagvormittag weiter hieß, richteten sich die Ermittlungen gegen Strache, dessen frühere Büroleiterin und dessen ehemaligen Leibwächter. Sie werden verdächtigt, Rechnungen und Scheinbelege eingereicht zu haben, die die FPÖ dazu bringen sollten, auch private Ausgaben zu bezahlen. Strache verfügte als FPÖ-Chef nach Angaben seines heimatlichen Wiener Landesverbandes über ein Spesenkonto in Höhe von 10.000 Euro pro Monat. Zudem sei ihm ein monatlicher Wohnkostenzuschuss in Höhe von 2.500 Euro eingeräumt worden. Bereits Anfang der Woche hatte die Wiener Staatsanwaltschaft sowohl den ehemaligen Leibwächter Straches, der vermutlich jahrelang angeblich belastendes Material gegen seinen damaligen Chef gesammelt haben soll, und Straches frühere Büroleiterin vorläufig festgenommen und ausführlich vernommen. Dabei habe der Ex-Leibwächter, ein Polizist und bislang Wiener FPÖ-Lokalpolitiker, nach übereinstimmenden Berichten österreichischer Medien, Zitat, ausgepackt und eine Lebensbeichte gegenüber den Ermittlern abgelegt. Wie die Wiener Staatsanwaltschaft heute mitteilte, laufe das Verfahren in der Spesenaffäre seit dem 18. September. Es hätte sich aus, Zitat, Beweisergebnissen der Causa Ibiza entwickelt, so die Staatsanwaltschaft weiter. Für die FPÖ kommen die jüngsten Entwicklungen rund um ihren ehemaligen Parteichef wenige Tage vor den Nationalratswahlen am Sonntag zur absoluten Unzeit. Schlagzeilen wie Strache beben und Strache Causa zerreißt FPÖ dominieren die Berichterstattung. Norbert Hofer, der neue Parteichef, gab bereits am Dienstag auf seiner Facebook-Seite die Botschaft aus.
Ich versichere an dieser Stelle, dass alle Vorwürfe, die es gegen Heinz-Christian Strache erhoben werden, von unserer Partei bis ins kleinste Detail untersucht werden. Dies werden wir rasch und gewissenhaft durchführen. Und wir werden die Öffentlichkeit über die Ergebnisse genauestens informieren. Und ich werde als Obmann der Freiheitlichen Partei auch nicht zögern, die nötigen und angebrachten Konsequenzen zu ziehen, sollten sich die Vorwürfe bestätigen.
Die Ergebnisse der FPÖ-internen Untersuchungen wolle die Partei erst in der kommenden Woche, also nach den Wahlen, präsentieren. Für den FPÖ-Abgeordneten im Nationalrat, Robert Lugar, einer der wenigen, die sich gegenüber dem ORF dazu äußerten, steht fest.
Wenn man sich als Obmann nicht so verhält, wie man das muss, aufgrund der Statuten, aufgrund der Dinge, die man auch beschlossen hat im Vorstand, dann muss es natürlich Konsequenzen geben, aber ich gehe mal nicht davon aus.
Dagmar Belakovic, ebenfalls Parlamentsabgeordnete der FPÖ und seit vielen Jahren im Wiener Landesverband, dem auch Strache angehört.
Dass Politiker Spesenkonten haben, ist ja an und für sich nichts ganz Ungewöhnliches. Ich sitze seit 2005 im Wiener Landesparteivorstand. Dort gab es keinen Beschluss.
Heinz-Christian Strache wies alle Anschuldigungen zurück. Es handle sich um eine Schmutzkübelkampagne, die gegen ihn gerichtet sei.
Informationen von Clemens Fehrenkotte und um 23:53 Uhr jetzt zur Presseschau. Daniela Tepper ist im Studio und blickt in die Kommentare der Zeitungen von morgen.
Die Stasi-Unterlagen sollen nach einer Entscheidung des Bundestags in das Bundesarchiv überführt werden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle beruhigt die Bürger. Sie könnten auch künftig Anträge auf Akteneinsicht stellen, heißt es. Und weiter: Was bleibt, ist ein Phantomschmerz bei all jenen, die einst die Stasi-Zentrale stürmten und dafür sorgten, dass die weltweit einmalige Stasi-Unterlagenbehörde überhaupt existiert. Sie ist ein Beleg für die Richtigkeit des Bonmots von Timothy Garton Ash, wonach die Deutschen Weltmeister der Aufarbeitung seien. Die in Dresden erscheinende Sächsische Zeitung meint, einige DDR-Bürgerrechtler sind enttäuscht. Sie sehen sich um ihr Erbe gebracht. Menschlich ist das verständlich, weil ein hart erkämpftes Alleinstellungsmerkmal Ostdeutschlands verschwindet. Aber die Furcht, die Geschichte werde abgewickelt, findet in dem neuen Konzept keine Nahrung. Der Weser-Kurier aus Bremen weist darauf hin, dass die Behörde viel mehr tut, als nur die Akten zu verwahren. Sie bietet ein breites Informations- und Fortbildungsangebot. Ihre Mitarbeiter mischen in politischen Debatten mit. Leider gibt es Hinweise, dass ausgerechnet dieser Teil des Auftrags künftig Schaden nimmt. Ein anderes Thema ist die zu Ende gegangene Versammlung der katholischen Bischöfe. Dabei können die Kommentierenden offenbar nicht der Versuchung widerstehen, auf den Begriff synodaler Weg weitere Wortspiele folgen zu lassen. So zum Beispiel die Passauer Neue Presse. Der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland ist mit lauter Missverständnissen gepflastert. Eines davon: Es gibt gar kein Stoppschild aus Rom. Diese Sichtweise vertritt Kardinal Reinhard Marx zusammen mit der Mehrheit der deutschen Bischöfe, um den synodalen Weg wenigstens als Leitversion zu retten. Und in der Aachener Zeitung heißt es, der synodale Weg wird also ein steiniger sein, zumal höchste Vertreter der Kurie feststellen, dass nationale Alleingänge nicht geduldet würden. Was aber würde, könnte, wollte der Vatikan dagegen tun, wenn deutsche Bischöfe beschließen sollten, homosexuelle Paare zu segnen, bewährte, verheiratete Diakone zu Priestern zu weihen und Frauen als Diakoninnen einzuführen? Die Stuttgarter Zeitung fragt: Der synodale Weg, den die Bischöfe jetzt mit einem eigens erfundenen Begriff einschlagen wollen, was kann der? Er soll lediglich so aussehen, als meinte er eine Synode. Man streut Reformdränglern Sand in die Augen und versucht, die Reformbremser in Deutschland und der römischen Kurie einzulullen. Und dann wundert man sich, dass der Vatikan verärgert ist über eine kirchenrechtlich unfassbare, unberechenbare Veranstaltung, die schon in der Bezeichnung einen deutschen Sonderweg signalisiert. Die Düsseldorfer Rheinische Post formuliert ihre Meinung so: Die Bischöfe beschreiten nicht gerade beherzt den Reformweg. Sie stolpern voran. Immerhin, kann man sagen. Doch ist zu befürchten, dass die Gangart ungenügend sein wird.
Die Zeitungen von morgen schon gelesen von Daniela Tepper. Nach den Nachrichten würdigt die Sendung Fazit einen Pionier der digitalen Kultur. Zum 75. Geburtstag von Peter Weibel gibt es nämlich eine große Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und falls Sie morgen früh auch wieder dabei sind, da gibt es ein Interview mit dem SPÖ-Politiker Hannes Woboda zu den bevorstehenden Wahlen in Österreich. Das war das Journal vor Mitternacht, heute mit Martin Zagatta im Studio.